Wir sind in die letzte Hälfte von Lukas 10. Habt ihr ein PDF bekommen von mir heute? Haben alle ein PDF? Wir werden die Bibelstelle nicht auf Russisch heute lesen, weil wir haben viel in diese zwei Geschichten in den letzten Hälfte von Kapitel 10. Aber das fängt ab Vers 25, 10, 25 an. Die zwei Geschichten sind wirklich ungewöhnlich, aber sie sind sehr bekannt, die zwei Geschichten. Und wer von euch diese Geschichte kennt, vielleicht seht ihr schon, wie diese Geschichten so eine Art Selbstbezogenheit widerspiegeln. Viele Menschen in unserer Welt, Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen, vielleicht uns selbst, kämpfen mehr oder weniger mit Egoismus. Ist das ein Spruch auf Deutsch eigentlich? Wir sind alle kleine Egotisten, Egoisten oder sowas. Manche Menschen sind einfach egozentrisch, ist das andere Wort dafür. Und das kommt aus dem Lateinischen, das ist interessant. Ego bedeutet im Lateinischen Ich. Zentrisch, kennt ihr schon vielleicht, Zentrum. Ich bin das Zentrum des Lebens. Ich bin das Zentrum meiner Welt. Nicht Gott und keine anderen Menschen. Und ich würde so weit gehen, oft zu benutzen, oft, wenn sie was Gutes tun. Solche Menschen tun sie es, um sich besser zu fühlen. Ich habe ein bisschen gekämpft mit diesem Satz, aber echte Selbstlosigkeit ist heutzutage ziemlich rar. Man findet das selten. Wenn man das findet, wenn jemand mich begrüßt, wenn ich unterwegs bin, gehen oder Radfahren oder wandern, ich finde es so schön, dass man nicht total in sich hineingesunken ist. Aber diese zwei Stories, diese zwei Geschichten heute sind für uns, denke ich, eine Herausforderung. Vielleicht, weil wir in uns etwas von diesem Eigenschaft, von dieser Eigenschaft erkennen. Dieses Egoismus. Als ich daran gedacht habe, habe ich an einem Professor bei meinem Studium, als ich meinen Masters gemacht habe in Ehe- und Familienberatung oder systemische Beratung. Er war da der Psychologe in der Lehrergruppe, Professorgruppe, die uns für uns zuständig war. Und er hat uns gesagt, wir gehen jetzt durch eine Reihe von psychischen Krankheiten. Und ihr sollt erwarten, dass ihr euch da drin seht. Oder dass ihr eigene Eigenschaften erkennt in euch. Erschrecke euch nicht, aber das ist normal. Wir haben alle ein bisschen von verschiedenen solcher Krankheiten. Und das ist, wie wir sind manchmal. Die Frage ist, wie weit geht das in unserem Leben? Lukas 10, Abvers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzlehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzlehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelager in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach das ebenso. Dieser Mann stellt Jesus auf die Probe. Vielleicht denken wir, ach Mensch, ich werde Jesus nie testen. Ich werde Jesus nie auf die Probe stellen. Ich frage mich aber, ob wir das manchmal tun. Vielleicht ohne es zu wissen. Ohne wirklich zu erkennen, das ist das, was wir gerade mit Jesus tun. Versuchen vielleicht unser eigenes Leben zu rechtfertigen. Anstatt das Leben zu suchen, wie Gott es von Anfang an vorgesehen hat. Überlegen wir etwas zusammen. Was ist das grundsätzliche Problem der Pharisäer im Allgemeinen? Sie haben meiner Meinung nach den Wunsch, sich selbst zu rechtfertigen. Sie haben komplexe Systeme entwickelt, um die Gesetze zu schützen, die für sie die wichtigsten sind oder waren. Aber sie haben oft das Offensichtlichste Gesetze übersehen. Sie haben sich oft nicht unter Gottes Führung gestellt. Wollte wirklich von Gott lernen. Das heißt, die Worte Jesu ernst nehmen. Und was Jesus in dieser Stelle macht, ist für mich faszinierend. Wie er regiert hat, wie er nämlich nicht zuließ, dass dieser Mann die Selbstrechtfertigung findet, die er sucht. Stattdessen bietet er ihm das an, was er eigentlich braucht: das Leben. Und Jesus trifft eine Entscheidung. Er bekommt eine Frage. Und statt diese Frage direkt zu beantworten, er stellt seine eigene Frage. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Methode. Eine Methode, die Jesus oft benutzt. Manchmal wollen wir schneller, wollen wir einfach eine Frage beantwortet oder eine Antwort bekommen. Manchmal wollen wir wirklich nicht nachdenken. Jesus will uns das geben, was wir am dringendsten brauchen, was wir am meisten nötig haben. Und er macht klar, er macht es sehr deutlich, indem er es dem Gelehrten erlaubt, selbst eine Antwort zu geben. Dass er eigentlich dieselbe Überzeugung ist. Jesus stellt klar, er ist nicht gekommen, um gegen das Gesetz zu wirken, sondern das Gesetz zu erfüllen. Und der Schriftgelehrte antwortet dann, das sieht man in 7, Vers 27, Liebe den Herrn mit deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Was heißt das? Diese vier Beschreibungen. Wie kannst du das sagen in einem Wort? Mit deinem ganzen Sein oder deine ganze Person sollst du Gott lieben. Und zweitens, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er kennt diese Antwort. Und Jesus lobt ihn praktisch, sagt, du bist auf dem richtigen Weg. Tut das und du wirst leben. Wir sollen hier merken, dass Jesus auf ein gegenwärtiges Leben hinweist. Er beantwortet die Frage, diese Frage von dem Schriftgelehrten nach dem Leben im Königreich, hier und jetzt, dass es schon da war. Das haben wir letzte Woche gehabt, als Jesus diese 70 oder 72 Jünger ausgeschickt hat. Was sollten sie sagen? Dass das Reich Gottes gekommen ist. Und jetzt fragt der Schriftgelehrte nach dem Leben. Und so habe ich verstanden, im jüdischen Denken, wenn sie solche Fragen gestellt haben, das ewige Leben, das war gleichzusehen als das Reich Gottes. Eine Frage für euch. Seht ihr euch in diesem Schriftgelehrten? Erkennt ihr euch in ihm? Manchmal brauchen wir mehr Wissen über Gott. Wenn wir Interesse gezeigt haben, wer ist dieser Gott? Was ist mit diesem Glauben an Jesus Christus? Manchmal brauchen wir mehr Fakten, mehr Wissen, mehr solche Geschichten über Jesus, sein Leben, was er gepredigt, gesagt hat, um eine Glaubensentscheidung zu treffen. Manchmal aber ist das Problem nicht, dass wir nicht genug über Gott wissen. Vielleicht kennen wir die Antworten. Wir wissen, was wir tun sollen. Die Anwendung ist oft das Problem. Wir kämpfen damit, das zu tun, was Jesus sagt. Und das ist eine Betonung von Jesus hier. Und habt ihr bemerkt, wie Jesus das nochmal betont am Ende von dieser Geschichte? Was hat er gesagt? Gehe hin und handle ebenso. Nach dieser Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Ich habe dieses Zitat gefunden, fand ich sehr gut. Die Antwort zu kennen ist nicht vergleichbar damit, die Antwort im eigenen Leben auszuleben. Der Glaube ist aktiver Ausdruck eines Lebens, wo das, was wir tun, mit dem, was wir für wahr halten, übereinstimmt. Eine authentische Nachfolge ist schlicht und einfach, das treu auszuleben, was wir als Wahrheit erkannt haben. Der Gelehrte sucht also das Leben und er will Jesus auf die Probe stellen, um zu sehen, ob er weiß, wo es zu finden ist. Was heißt das für dich, Jesus, wirklich? Wollte er wissen. Und als der Schriftgelehrte klar macht, ich kenne die Antwort, ja, hier ist es. Liebe Gott, liebe deine Nächsten. Und als er das klar macht, dass er diese Antwort kennt, muss er sich selbst natürlich rechtfertigen. Und deshalb stellt er eine einschränkende Frage, wenn ich das richtig ausdrücke. Er fragt, wenn ich meinen Nächsten lieben soll, wer ist das? Wer soll denn das sein? Stell mir vor, was hat dieser Mann erwartet als Antwort von Jesus auf diese Frage? Wer ist mein Nächsten? Ob Jesus ihm einen kleinen, relativ kleinen Kreis geben würde? Ja, deine Familie, deine Verwandten. Dein Nachbar ist derjenige, der das glaubt, was du auch glaubst. Nein, Jesus tut ihm dieses Gefallen nicht. Er beantwortet die Frage nicht, weil die Frage selbst falsch ist. Deshalb erzählte er ein Gleichnis. Und ich mag dieses Gleichnis. Jesus erzählt in einer super Art und Weise diese Geschichte. Eine Geschichte, die einen tieferen Sinn hat. So heißt ein Gleichnis, so bedeutet das Wort Gleichnis. Eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung, eine geistliche Bedeutung. Und ich glaube, die Menschen, die diese Geschichte gehört haben, konnten sich sehr gut vorstellen. Sorry, es sollte ohne Musik sein. Wie dieser Weg war für sie von Jerusalem nach Jericho. Da sind drei Männer, ein Amerikaner aus Florida und zwei aus Israel, die zusammen zwei Tage lang diesen Weg gegangen sind. Sie sind von Jericho nach Jerusalem. Dieser Mann in der Geschichte ist von Jerusalem nach Jericho. Und da ist eine Gefälle von ungefähr 1000 Meter zwischen diesen beiden Städten. Jerusalem liegt 67 Meter über. Jericho liegt 250 oder so unter dem Meeresspiegel. Also sie sind nach oben hier, sie gehen hier nach oben. Und dieser Mann ging nach unten. Ich glaube, dass alle Zuhörer, als sie diese Geschichte gehört haben, haben einfach ihr Kopf geschüttelt. Was macht er alleine auf diesem Weg? Du siehst, wie es ist dort. Heutzutage. Der Weg war gefährlich, nicht nur von diesen steilen Klippen, sondern auch von Räubern. Viele Versteckplätze, wo sie sich verstecken können. Und deswegen, oft ist man nicht alleine diesen Weg gegangen. In einer Gruppe. Wie Maria und Josef, als sie Jesus vermisst haben nach drei Tagen. Er war noch in Jerusalem. Aber sie gingen zusammen in einer Gruppe. So ist man gereist normalerweise. Dieser Mann war alleine. Und vielleicht haben sie einfach gesagt, er hat es verdient. Vielleicht haben sie sich kaputt gelacht, als Jesus von den Priestern Levit erzählt hat. Naja, ich habe nichts anderes erwartet. Aber der kritische Punkt kommt, als Jesus von dem Samariter erzählt, der vorbeikommt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer erwartet haben, oh ja, yeah, yeah, jetzt wird er den Mann töten und sein Hemd sogar nehmen. Aus Spaß. Wie steht das für uns? Wie ist das für uns? Wer ist für dich ein Samariter? Vielleicht gleichbedeutend mit dem schlimmsten kriminelle Bande, den du vorstellen kannst. Vielleicht eine gewisse Nationalität oder Volksgruppe. Es wäre jemand, von dem wir nichts anderes erwarten würden als Leiden und Tod, als Schmerzen von dieser Person. Und sicherlich nicht ein großzügiges Herz. Ich glaube, diese Menschen, die zugehört haben, diese Volksmenge, sie müssen wohl die Stirn gerunzelt haben, als Jesus von der großzügigen Haltung des Samariters erzählt. Aber ich denke schon, dass sie verstanden haben, sie verstehen, was Jesus durch die Geschichte sagen will. Wenn jemand am Leben in Gottes Königreich Anteil haben will, dann darf die Frage nicht lauten, wer ist mein Nächster, sondern für wen soll ich der Nächste sein? Und das Leben in Gottes Reich beinhaltet ein großzügiges Erbarmen. Das ist der Weg, durch den wir in solch ein Leben eintreten können. Durch Gottes Erbarmen heilt er unsere Wunden. Durch seine Gnade schenkt er uns Ruhe. Warum sollen wir meinen, dass wir das Leben finden können? Obwohl wir die Verletzten um uns links liegen lassen. Oder nach Gründen suchen, um den Notleidenden nicht helfen zu müssen. Aber wir müssen den Zweck dieser Geschichte erkennen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, glaube ich, hier ist, möchten wir, wie der Schriftgelehrte, das echte Leben im Gottesreich finden? Erkennen, wo das Leben ist. Dann lernen wir, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und dann sehen, wie kannst du seine Liebe weitergeben? Ich bin überzeugt, und das ist für mich eine Herausforderung. Jesus hat es ernst gemeint, wenn er sagte, geh hin und handle ebenso. Es war nicht nur für diesen Mann bestimmt, diese Aussage. Und jetzt kommt eine Geschichte, die uns noch mehr zum Nachdenken bringt. Und ich frage mich, habe mich gefragt, als ich angefangen habe, diese zweite Geschichte zu lesen, kann es sein, dass Lukas uns hier einen Vergleich vor den Augen führen will? Er will uns was sagen. Und besonders Lukas, warum er die zwei Geschichten zusammengetan hat. Lesen wir zusammen. Lukas 10,38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag dir doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das sollte ihr nicht genommen werden. Lukas hat uns gerade die wunderbare Sicht vom Leben Jesu in seinem Königreich berichtet. Ein Leben voller großzügigen und reichem Dienst an andere. Nun sehen wir, wie Martha dienen will. Und auch will, dass Maria mit ihr dient und hilft. Und Jesus sagt, dass das nicht das Wesentliche sei. Ich denke, das ist wichtig hier zu erkennen, dass das Dienen genauso selbstdienend sein kann. Wenn wir anderen dienen und dabei sind unsere Gedanken voll mit unserem Handeln, wenn die Betonung auf uns gerichtet ist, in dem Dienen, dann kann das Dienen uns von wichtigeren Dingen ablenken, wie das Leben in Gottes Reich, in seinem Königreich. Ich will es nicht zu sehr kompliziert machen, aber wahre Nachfolge kann man nicht auf eine Liste von bestimmten Aktivitäten oder Regeln reduzieren. Es ist vielmehr eine Vorstellung für Gott, die flexibel ist, die auch zulässt, dass das Wichtige in einer bestimmten Situation Vorrang vor dem hat, was weniger gut ist. Und übrigens, wenn es das einzig Wichtige wäre, auf die Stimme Gottes zu hören und auf einer erhöhten geistlichen Ebene zu leben, wie man vielleicht aus dieser Geschichte von Maria und Martha schließen könnte, dann wäre der Priester und der Levit in ihrem Verhalten berechtigt. Das richtige Verhalten im Gottesreich heißt aber, dass wir die beste Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen treffen, und zwar aufgrund der Notlagen in dem Augenblick. Noch eine, vielleicht die erste, allererste Überraschung in dieser Geschichte mit Maria und Martha sehen wir in Marias Verhalten. Sie sitzt vor Jesus und hört zu. Und Jesus hat das zugelassen. Ich persönlich finde das ungewöhnlich in dieser Zeit, da Frauen eigentlich nicht lernen dürften. Aber ich habe den Eindruck, Maria ist eingeladen, sich zu Füßen dieses großen Lehrers zu setzen. Und vielleicht haben die Zuhörer damals, als Jesus oder als sie später sogar diese Geschichte gelesen haben, eine berechtigte Klage. Marias Platz ist dort, wo die häuslichen Aufgaben als Gastgeber, als eines großen Lehrers erledigt werden müssen. Aber hier korrigiert Jesus Martha. Indem er ihren Namen ruhig ruft und deutlich sagt, dass Maria das Bessere gewählt hat. Meine Frage ist, war Marias Art und Weise, wie sie gedient hat, ihre Art und Weise zu dienen, mehr selbstzentriert war und führte eigentlich nur zu einem Leben voller hektischer Ablenkung hin? Jesus macht das klar, meiner Meinung nach. Die größte Not in diesem Augenblick ist nicht das Essen. Und Jesus hat eine bessere Nahrung anzubieten. Und das ist das Einzige, was in diesem Moment notwendig ist. Maria hat wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Vielleicht wäre es gut, zu überlegen, hinterzufragen, wie sieht unser Leben, wie sieht dein Leben aus? Führen wir ein mehr hektisches, zielloses Leben? Oder nehmen wir Zeit, um zusammen mit Jesus zu sitzen oder zu seinen Füßen zu sitzen, von ihm zu lernen? Durch beide Geschichten sehe ich eine starke Betonung von Jesus. Im Leben gibt es nur eine Sache, die wichtig ist. Im Leben ist nur eine Sache wirklich wichtig. Und wir müssen diese Sache herausfinden. Was ist das für uns? Als Nachfolger Jesu, als Gottes Kinder, Jesus kam auf diese Erde, um uns wirklich eine erstaunliche Wahrheit zu erzählen. Und wenn wir an ihn glauben, seine Lehre, seine Worte verstehen und annehmen, überleg mal, was würde das in deinem Leben ausmachen? Was macht das aus in deinem Leben? Gegenwärtig, jetzt gerade. Weil du Jesus nachfolgst, weil du von ihm lernst, stellst du diesen Unterschied vorher und jetzt, dass du von Jesus lernst. Was ist die eine Sache? Such zuerst sein Reich. Setzt euch an den Festtisch von Gottes reiche Gnade und Liebe. In alle Situationen können wir lernen, Gottes Reich zuerst zu suchen. Maria wählte das Bessere und der barmherzige Samariter auch. Wie sieht es aus mit dir? Das ist eine Frage, die wir überlegen müssen. Ich habe andere heute. Wir werden uns nicht in Gruppen aufteilen, sondern ich habe gedacht, heute machen wir das so. Ihr könnt gerne eine Tasse Kaffee holen, wenn was zu knabbern gibt, das auch. Und wieder zurückkommen, wenn ihr wollt, in kleinen Gruppen und die Fragen austauschen. Oder wenn wir draußen stehen, nee, draußen heute vielleicht nicht. Obwohl der Wind nachgelassen hat. Oder hier drin, wenn wir herumstehen, können wir ein paar Fragen überlegen. Was ist deine Reaktion auf diese Geschichte vom barmherzigen Samariter? Wem werden wir zum Nächsten? Wo bist du bereit hinzusehen? Für wen bist du bereit, stehen zu bleiben und auf etwas zu tun? Ehrlich anschauen. Wo sind meine Befürchtungen? Wo bleibe ich lieber fern? Wo nicht? Was ist die eine notwendige Sache, wovon Jesus sprach? Und zum Schluss lassen wir es in unserem Leben auch zu, dass Dinge uns von dem einen notwendigen Sachen ablenken? Fragezeichen. Wie können wir das verhindern? Wie können wir dagegen wirken in unserem Leben? Lass uns zusammen beten zum Schluss. Vater, du hast uns so vieles gelehrt und gezeigt in deinem Leben. In deinem Wort, in den vielen Beispielen, wie du das Volk Israel geführt hast und geleitet hast. Und Vater, wir können so viel von deinem Wort und von diesen Geschichten lernen. Danke. Wir danken dir, dass wir immer noch Herr zu seinen Füßen sitzen können und lernen. Gib uns deine Weisheit, deine Kraft, ehrlich mit uns zu sein, zu überlegen, mit welchen Menschen möchte ich eigentlich nichts zu tun haben und warum? Was für Hindernisse, Herr, haben wir hingestellt? Und wir bitten um Gelegenheiten, Menschen für dich, für deine Wahrheit zu erreichen. Benütze du uns als Licht und Salz in dieser Welt. Wir danken dir für diese Zeit. Vater, wir bitten dich um deinen Segen für uns diese Woche. Segnet uns, behüte uns, gib uns immer wieder deine Kraft. Oder hilf uns, das nicht zu vergessen, dass deine Kraft da ist, immer für uns. In Jesu Namen beten wir. Amen.